Diese Ausgabe der wundersamen Rap-Woche wird euch nicht nur von uns, Mauli und Steiger, präsentiert, sondern in dieser Woche auch von HelloFresh.
Ja, wir haben da bestellt tatsächlich diese Woche, haben ja ein Paket zugeschickt bekommen und ich fand es ganz geil, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand es auch ehrlich gesagt ganz gut. Die Zutaten sind ja so abgewogen, dass nichts übrig bleibt. Und ich meine, ich habe ja lang gekocht in den verschiedensten Küchen hier in Berlin und ich stehe ja auch auf einfache Kochbücher wie Jamie Oliver, das habe ich ja schon oft gesagt, und ich finde es wirklich gut, wie das erklärt wird und wie das bebildert ist, sodass das halt auch jeder nachkochen kann. Was habt ihr bestellt?
Wir hatten diese Bombay Burritos mit Kartoffelfüllung und so einem Aprikosendressing, das war mega lecker, und einen so einen Linsensalat mit Ziegenkäse, mit so Ziegenkäsetalern, der war auch sehr krass, aber die Burritos fand ich bisher am leckersten, gerade wegen diesem Aprikosen. Also auf welche nie gekommen.
Also ich habe mir ja was rausgesucht, was ich schon eigentlich öfter mache, so Pfanngemüse, aber das war auch ziemlich gut, weil es so eine ganz spezielle Note hatte. Und du bekommst ja 3 Gerichte pro Woche, die kannst du dir selber rausbuchen. Und wenn ihr jetzt Liebe Woche ist, mit dem Code RAPWOCHE bei HelloFresh bestellt, dann bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure ersten 4 Boxen.
Genau, nämlich 25 auf die erste und dann 15 auf die zweite und ich glaube 5 auf die dritte und vierte. Und das ist wie so ein Abo, das sich erneuert, aber wenn ihr es natürlich nach irgendwie 3-4 Wochen auslaufen lassen wollt, dann könnt ihr das auch machen oder pausieren und dann sagen, ey, in einem halben Jahr, jetzt ist wieder der HelloFresh-Moment. Check das mal aus. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, das ist eine korrekte Sache. Sonst würden wir das ja hier auch nicht bewerben. Wir sind ja jetzt auch nicht for sale for everyone, ne?
Auf gar keinen Fall.
Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Aber was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Bing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ey, Mauli, was hast du denn da für ein neues Tattoo? Ist das ein neues Tattoo da, diese? Oder ist das schon alt und ich habe es nicht gesehen, weil du bislang immer mit deinem Kiffer- und Junkie-Outfit hergekommen bist, mit deinen langen Armen, damit die Einstichlöcher nicht zu sehen sind.
Wie das Kiffer so machen? Ja, nee, weiß ich nicht. Da warst du einfach unaufmerksam, Bro.
Das stimmt. Aber ich habe gar nichts. Ich habe früher immer so kleine Löffel dabei gehabt, weil ich Fahrradfahrer bin und zum Reifen wechseln, eignen sich Löffel, und dann bin ich mal verhaftet worden, aus welchen Gründen auch immer, und war in einer Gefangenen-Sammelstelle und dann entdeckt er diese Löffel bei mir und dann meinte er, kramse mal die Ärmel hoch. Ich wusste nicht genau so, was er meint, aber hey.
Es ist ganz klar gewesen, was er meint.
Herzlich willkommen, Mohamed Shakur.
Vielen lieben Dank.
Heute hier in der Sendung und das freut mich ganz besonders, weil wir uns eigentlich jetzt die letzten Monate am Mike so oft gegenüber gestanden haben und heute ist es aber so eine ganz andere Atmosphäre,
ja, mal ganz, ganz anders. Ganz anders.
Ja, das müssen wir eigentlich auch noch abklären. Ist jetzt Clanland zu Gast bei mir oder was passiert hier eigentlich gerade?
Ich glaube, Clanland ist zu Gast bei dir.
Ja. Okay, cool. Freut mich, dass ihr hier die Reichweite ein bisschen nach oben ballert, Leute. Das ist ja großartig. Wir reden heute auch nur über Clans tatsächlich. Deutsche Clans und was sie verbergen.
Was die so alles anstellen. Also meine Tochter war gerade zu Besuch hier und die studiert in Maastricht. Und das ist tatsächlich ein relativ exklusiver Studienort, wie wir so langsam rausgefunden haben. Also unter anderem sind dort die Enkel und Urenkel von großen politischen Persönlichkeiten der bundesrepublikanischen Politikgeschichte studieren dort. Und dann wohnt man zufällig mit denen so quasi in einer WG zusammen. Und die meint, die kennen sich alle.
Abgeschottet auch.
Das ist eine Parallelgesellschaft, abgeschottete ethnische Parallelgesellschaft. Die Adligen, sie meinte irgendwie, die kennen sich, seit sie 14 sind.
Glaubst du, die verarschen den Staat, wo sie können?
Nee, ich glaube, die sind die Ersten, wenn es heißt Steuern bezahlen, dann schreien die hier. Dann,
ja, bitte.
Dann melden die sich, dann melden die, merken die auf sozusagen.
Bitte aufzeigen.
Genau, dann zeigen die auf und sagen, hier, da gibt's, hier gibt's was zu holen. Geil. Wir sind's, die Hohenzollern.
Das hab ich gestern überlegt, ne? Meine Geldstrafen, die ich vor Gericht hatte bisher, waren immer so ein Vielfaches von dem eigentlichen Tatbestand.
Aber es war doch,
weil es muss nur ja auch ein bisschen Bruchteil wehtun.
Deines Einkommens.
Ja, so bla, das war, genau. Weil es muss ja auch ein bisschen wehtun und so. Und dann dachte ich mir, gestern Abend lag ich im Bett und dachte mir, das wäre so witzig, wenn jetzt irgendwie, ne, diese ganzen CSU-Hinterziehungs- und ups, hier auf einmal 8 Millionen mit Masken, hey, was geht? Wenn das alles auftauchen würde und Leute dann so, Herr zu Gutenberg, hier 8 Millionen, ja, dann bitte 12 Millionen Strafe zahlen. Ja, kann ich nicht. Ja, Sie können ja einen Stundungsantrag oder so oder vielleicht eine Ratenzahlung beantragen. Das ist ja kein Problem. Wir kriegen das zusammen hin und so. Das wäre doch mal geil, aber es passiert irgendwie nicht. Ne? Was passiert
krass,
mit diesen ganzen?
Wie krass wäre das, wenn man ein Hohenzollern wäre? Einfach so Mohammed Hohenzollern. Ich wäre der Baba auf dem Schulhof gewesen. Guck mal, mein Opa war Dings, mein Opa war Kaiser, dies, das.
Es kommt aber wirklich ein bisschen drauf an, auf welchem Schulhof man da so gestanden hätte. Weil ich glaube, Kreuzberg, Hohenzollern, dann hätten die gesagt, Hohenzollern-Namen, was ist los?
Wer bist du?
Das ist so, von Dings, von meinem Onkel. Das gehört mein Onkel. Dein Onkel gehört Saim, mein Onkel gehört Hohenzollern-Damm.
Das stimmt natürlich. Schloss Charlottenburg. Ja.
Ein Kumpel von mir hat mal eine Hohenzollern gedatet. Oder er hat so ein Mädchen im Club kennengelernt und sie sind dann so zwei, dreimal ausgegangen und dann irgendwann hat er so rausgefunden, dass sie mit Nachnamen so Hohenzollern heißt und war dann so, ah, weil sie okay. Heißen, brauche ich jetzt mit meinen 80 Euro Taschengeld wohl nicht großartig anfangen, hier irgendwas auszurichten, oder? Ich meine, okay. Ja,
ich hab vorher die Geschichte erzählt, es gab diesen Matrosenaufstand in Kiel zum Beispiel. Ja? Und dann musst du dir vorstellen, dann ist da Horst Müller, Chefmatrose oder Untermatrose oder so, der führt dann plötzlich diese Revolutionsgarden an und es ist ja dann eine komische Situation, hat man jetzt die Macht, hat man die Macht nicht und dann geht der da in dieses Büro der Kommandantur rein, da gab es nämlich mal eine Doku, die ich gesehen habe und dann wurde diese Situation dargestellt. So, und dann ist also Horst Müller, der Zeit seines Lebens gewohnt ist zu gehorchen, der aus einem Arbeiterhaushalt kommt, trifft er aber auf so einen Brigadeoffizier, der ein Adliger ist, der gewohnt ist zu befehlen, der auch dieses Selbstbewusstsein hat. Ja? Und diese Situation ist ziemlich interessant, weil du musst ja in dem Moment dann trotz allem, der knickt ja nicht sofort vor dir ein, musst du dieses Selbstbewusstsein haben, dieses revolutionäre Selbstbewusstsein. So, jetzt heißt's Händen anstellen.
Hast du was auf Deutschlandfunk über diese Situation gehört?
Nee, es war vor 2 Jahren gab es mehrere Dokumentationen über diese Novemberrevolution in Deutschland. Also es war ja hier eine sehr revolutionäre Stimmung 1919, also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und das kippte ja fast. Also die russische Revolution hat bereits stattgefunden. Das war so quasi das große leuchtende Vorbild. Und es gab mehrere revolutionäre Aufstände. Und rate mal, von welcher Partei diese Aufstände entweder niedergeschlagen oder eingehegt wurden.
SPD?
Was right! Was ist eingehegt?
Naja, so eingefangen worden halt so wieder. Also so zum Beispiel in Kiel, da wurde dann Noske hingeschickt, der dann später auch Rosa Luxemburg hat ermorden lassen. Und Noske ist dann da hingegangen, hat denen irgendwie alles versprochen, hat sich gleichzeitig mit der Kommandantur aber wieder getroffen und hat gesagt, ja, die Revolution ist hier jetzt beendet. Ich laufe da vorne weg, macht euch mal keine Sorgen, bleibt alles beim Alten.
Sag mal, kannst du mir mal kurz erklären, wie deutscher Adel funktioniert und warum die Familie Hohenzollern dann so gang-gang-mäßig den Thron untereinander hin und her geschoben hat?
Das weiß ich gar nicht, ob die Hohenzollern, die waren doch immer im Streit mit einer anderen Adelsfamilie.
Mich interessiert das nämlich
die wirklich. Die Hohenzollern kamen doch so aus Süddeutschland. Was mich immer wundert, die Stammburg Hohenzollern ist ja da irgendwo so in Süddeutschland südlich von Stuttgart noch. Und warum die den preußischen Thron geholt haben, vor allem auch, weil irgendwann mal musste eine Glaubensrichtungsänderung stattgefunden haben. Die Hohenzollern waren eigentlich auch Katholiken und dann sind sie aber dann Schirmherr der protestantischen Glaubensgemeinschaft geworden. Ach ja, genau, sie haben sich immer mit den Habsburgern gestritten. Und die Habsburger,
die mit den coolen Lippen.
Genau, und die Habsburger sind das alte österreichische Kaisergeschlecht und die haben sich dann immer ums Deutsche Reich gestritten. Wie die jetzt zur führenden Familie wurden, keine Ahnung.
Aber könnte ich jetzt, wenn ich ein bisschen Geld sparen würde, also ich lege Geld beiseite, dann baue ich mir eine Burg und nenne sie dann Burg Scharur und dann heiße ich Mohammed von Scharur. Geht
Nein,
das?
Nein, ich glaube, da in diesen Adel musste man schon irgendwie, Adelstand musste man schon erhoben werden. Also, weil, also du konntest ja in den Adelstand gehoben oder erhoben werden, indem der König, Kaiser, schlag mich tot, irgendwie dir ein Lehen verliehen hat.
Guck mal, Habibi, wenn irgendeiner von den Hohenzollerns gerade zuhört, macht mal klar, ja, ich will Mohammed von Scharur sein.
Wie gesagt, es gibt da draußen ungefähr in deinem Alter Hohenzollern-Mädchen rumrennen.
Aber die müssen Muslime sein, verstehst du? Ich ändere auch nicht meinen Nachnamen, die muss ihren Nachnamen, ja, die muss unseren Nachnamen. Wir sind auch arabischer Adel, Mann.
Man kann doch so mergen, man kann doch so also beide.
Scharur Hohenzollern ist ziemlich lang, Mann.
Scharur von Hohenzollern.
Nein, finde ich nicht gut.
Vor allem heißt Scharur bisschen
Amsel. Wenn du mich fragst gerade.
Heißt der Scharur übersetzt auch Amsel. Und das ist natürlich schön, irgendwie Mohammed von Amselberg oder so. Das wäre ja was.
Hat ein Hohenzollern vielleicht Bock, einfach den Nachnamen Scharur anzunehmen?
Aber es gibt doch diese verarmten Irgendwas-Zweige von diesen Adelsfamilien, die dann ihre Adelstitel zur Adoption freigeben gegen ein gewisses Entgelt.
Aber dann muss ich doch meinen Namen ändern.
Wie heißt der? Prinz Markus von Anhalt? Der ist doch irgendwie so adoptiert worden.
Von Xenia von Sachsen-Anhalt und so gibt's hier nicht auch.
Ja, aber das kriegt man auch hin mit so einem Doppelnamen.
Das ist doch auch gut.
Ah.
Ja, Ade oder nicht Ade.
Aber gibt es nicht sowas als Saud von Hohenzollern oder so? Ich meine, weißt du, die merchen doch bestimmt auch. Also ja, die lernen sich doch dann irgendwo in Genf kennen und so, wo Burka auch kein Problem ist, weil halt genug Geld unter der Burka steckt.
Ich habe keinen Bock mehr, Hohenzollern zu sein. Jetzt habt ihr reingeschissen. Pech, liebe Hohenzollerns.
Na gut.
Ah, das Angebot hat noch nie so richtig existiert. Aber hey, vielleicht kommt. Du bist ja jetzt ein erfolgreicher Komponist auch.
Alhamdulillah, was soll ich sagen?
Ja, das Sounddesign von Klana hast du gemacht, ne?
Den Soundtrack habe ich komponiert, ja.
Richtig gut, das klingt richtig atemmäßig irgendwie.
Merci.
Weißt du? Du hast ja eh, wenn man deine Bio durchliest, dann liest sich das ja wie so, okay, und Bitcoin-Investor und Dings und Achterbahnbesitzer und da. Du machst ja an allen Ecken und Enden, was du gerade machen kannst. Was ist so dein Hauptding, auf das du dich am liebsten fokussieren würdest, ausschließlich?
Das sind zwei Sachen, das ist einmal Musik und einmal Schauspiel. Also okay. Ich fasse das immer unter Kunst zusammen. Ja. Und natürlich diese Sportgeschichten, weil es einfach eine Leidenschaft von mir ist und wir da jetzt auch einfach Business draus gemacht haben. Aber der große Grund dafür ist, warum meine Biografie sich liest, wie sie sich liest, ist, dass ich in der Schule nicht aufgepasst habe und einfach sehr viel machen muss, um zu überleben.
Man kennt's. Okay, und was wäre dein Meilenstein als Musiker, den du erreichen würdest, wo du denkst, okay, das will ich noch machen, bevor ich sterbe?
Mein größter Traum wäre es ja, dass
meine Xavier Naidoo-Album.
Ja, das Xavier Naidoo-Album zu komponieren und zu produzieren und zu schreiben. Jetzt hast du es gespoilert.
Ich mach da doch mit. Gib mir den Impfsaft. Nee. Okay, nee, sorry, erzähl mal.
Ich träume davon, dass ein Orchester, so ein großes Orchester, meine Stücke spielt. Vielleicht auch so tourmäßig durch die großen Städte dieser Welt. Aber das wird passieren. Ich sag's dir.
Offensichtlich. Ich habe schon einige Sachen predicted, die passiert sind. Mir fällt jetzt gerade keine ein. Aber das sagen alle Podcasts immer, oder? Ich meine, deswegen, man muss.
Nee, aber ich bin eigentlich ziemlich guter Dinge, dass das irgendwann passieren wird. Aber das Gute am Komponisten sein ist, dass du auch irgendwie mit 70 dieses Ziel erreichen kannst. Und ich hab's da nicht übertrieben eilig. Was ich gerne machen würde, wäre, bevor ich 70 bin, vielleicht auch gerne mit 40 schon, so eine kleine Tour mit Klavierstücken oder so machen. Aber auch welttourmäßig.
Okay.
Alter, brauchst du aber so lange Haare. So.
Aber ist doch geil. Du hast mich mit längeren Haaren schon mal gesehen. Ja, ich habe sehr schöne Locken.
Das ist geil.
Macht kein Auge.
Dann kannst du so nach hinten streifen. So in so einer Bewegung. Ich habe mir gerade vorgestellt, ist es, was wäre das Schönste? Irgendwie das Orchester tourt dann durch verschiedene große Arenen, wie zum Beispiel der Waldbühne. Oder werden deine Werke in einem Theater aufgeführt? Ah, es sind ja zwei Möglichkeiten. Also Babelsberger Filmorchester spielt die größten Hits von Mohammed Scharur in der Waldbühne und tourt damit dann irgendwie bis nach Sydney. Eine Möglichkeit. Oder deine Stücke werden halt irgendwo weltweit im Opernhaus in Sydney aufgeführt.
Sowohl als auch.
Würdest du dann auch dirigieren?
Ich weiß nicht, Mann. Keine Ahnung.
Hast du mal dirigiert? Ich glaube, das ist auch was, worin man als Schauspieler sehr aufgehen kann.
Ich glaube, Dirigent sein ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
Nee, voll nicht.
Und wenn ich mich damit beschäftigen würde und mich für einen Dirigenten halten würde, der das gut genug kann, dann würde ich das auch machen. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht für alle Termine machen, sondern so specialmäßig in Berlin oder so oder in Beirut. Aber die ganze Tour würde ich, glaube ich, nicht machen.
Weil Dirigent würde sich auch mies gut in so dieser Auflistung von so Schauspieler, Dirigent.
Nicht gut. Außerdem, ey, wir haben schon einiges predicted, was eingetreten ist. Vor 2 Jahren habe ich von Yuval Harari erzählt, der gesagt hat, dass die Menschen bereit sein werden, für Gesundheit sämtliche Daten herzugeben.
Okay, ja, ja.
Wir sind mittendrin.
Ich merke auch, so die ersten Male, wenn ich in irgendwelche Geschäfte gegangen bin und man muss sich da so eintragen, ich habe immer irgendwas hingeschrieben. Und jetzt, so wenn ich diese Antigen-Tests mache, ich schreibe immer meine richtige Telefonnummer und so und alles hin. Man wird dann mittlerweile so gefügig, Alter.
Michael Müller.
Staatshörig. Na, hin oder her. Wollen wir Musik spielen eigentlich? Habt ihr Musik mitgebracht, die euch begeistert hat diese Woche?
Ich finde, dass ihr als Gastgeber erstmal Musik...
Okay, also dann ich der Erste mit Liz stürmt den Club.
Na gut.
Neuer Hit von Litz.
Ey, habt ihr mitbekommen, was sie für eine Ansage gemacht hat dazu?
Nein.
Sie wollte eigentlich ein Video, sie hat ein Video gedreht zu der Single. Die kam ja jetzt am Freitag, ne, oder heute raus.
Ja, genau.
Und hat so Stories gepostet dann letzte Woche. Ey, Leute, ne? Dieser Hurensohn von Videograf, der macht das Video nicht fertig. Ich schwöre, ich steche dem so ein Messer in den Arsch jetzt. Ich glaube, ich würde dem so gerne ein Messer in den Arsch stechen. Und immer wenn er kacken geht, denkt er so, er entspannt sich. Und dann hat er nur diesen Schmerz und denkt an mich beim Kacken. Und ich war so, okay, Bro, schalt mal zurück in den Gang, was ist los? Ja, also die Single ohne Video.
Ja, ich hab's gesehen, dass kein Video existiert.
Packen wir auf die Playlist, okay.
Themen der Woche.
Dann habe ich eine unfassbar krasse Doku gesehen gestern auf Arte oder so einen Arte-Tracks-Beitrag. Und zwar ist schon seit einer Weile investieren so große Investmentfirmen wie auch BlackRock und KKR unter anderem in Musikrechte.
Ja, klar.
Aber nur von so Songs, die schon seit 20, 30 Jahren super krass laufen und so Dauerbrenner sind. Sogar die Church of England hat investiert. So fängt der Beitrag auch an. Sexy Back von Justin Timberlake. Immer wenn dieser Song läuft, verdient die Queen of England mit. So krass irgendwie.
Bob Dylan oder Bruce Springsteen haben neulich ihre Gesamtkataloge verkauft.
Ja, Neil Young so 150 Millionen, Stevie Nicks 200 Millionen, einfach vertickt.
Ja.
Und das ist so krass, weil so ein ehemaliger Musikmanager, der irgendwie ein Kanadier, der so einen Investmentfonds gegründet hat und dann so Investoren gesammelt hat, der hat das so begründet, dass ja, ich meine, die Leute suchen immer was so Safes und so, wo man sein Geld ein bisschen vermehren kann, aber Öl und Gold, oh, das ist ja dann immer so abhängig von politischem Geschehen und so und oh, Musik, da ist das nicht so und deswegen einfach mal Musikrechte machen.
Ja, Musik ist sehr abhängig vom politischen Geschehen, weil ich glaube, glaubst du, dass in Nigeria irgendwas mit Musikrechten zu verdienen ist?
Nee. Du weißt schon, was ich meine. So, der Benzinpreis halt in Deutschland schwankt ja trotzdem. Wenn in irgendwo am anderen Ende der Welt Krieg ist, dann kann ja trotzdem der Ölpreis für Deutschland schwanken.
Das stimmt, aber du brauchst natürlich auch eine Gesetzgebung, die diese Musikrechte dementsprechend regelt.
Kein nigerianischer Musiker hat jetzt gerade für 120 Millionen seinen Katalog verkauft. Das ist auch richtig.
Außer er signed bei Qatar und ist auf dem europäischen Markt dann...
aber der Musikmarkt bei denen, die haben krasse Musiker, aber ich weiß, was du meinst, Nigeria.
Ja, das meine ich jetzt nicht, aber du brauchst einen rechtlichen Rahmen. Also so, das ist sehr, sehr abhängig halt vom Rechtsgeschehen. Also zum Beispiel, wenn YouTube mit all seiner Marktmacht irgendwann mal sagt, so hey, die GEMA kriegt einfach nur noch einen Scheiß, dann sind deine Musikrechte natürlich auch nichts mehr wert, so quasi.
Ja, verstehst du? Also wenn wir sehen, was nach Spotify und nach diesen ganzen Dingern kommt.
Wenn die jetzt einfach sagen, guck mal, wir sind im internationalen freien Raum des Internets. Staatliche Regelungen interessieren uns einen Scheiß oder wir beziehen uns nur auf amerikanische Regelungen und auf dem amerikanischen Markt hat sich die ASCAP mit Spotify oder dem jeweiligen Nachfolger auf 0,0001 Cent geeinigt, was die an Rechte bezahlen müssen, dann sind deine Rechte halt einfach nichts mehr wert, weil du verdienst ja nichts mehr dran. Verstehst du, was ich meine?
Deshalb verticken die auch alle Stars über 50 gerade.
Aber was glaubst du, was hier gerade auf diesem Markt los ist, bei diesen ganzen kleinen Verlagshäusern, die jetzt draufgehen, weil die halt vom Live-Geschäft auch ein Stück weit leben und jetzt im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren oder vielleicht auch im nächsten Jahr
nichts mehr einnehmen. Die werden geschluckt.
That's right. Wisst ihr, was ich heute gehört habe, was richtig verrückt ist? Weil ich rede ja schon die ganze Zeit davon, dass es irgendwann mal Amazon Eating gibt. Es gibt Uber Eats.
Ja, ja, wusstest du das nicht? Kannst
du in Uber essen?
Nein, dir wird dein Essen gebracht.
Der hat so, ich dachte, der hat so eine Induktionsplatte auf dem Beifahrersitz
und macht den dann so einen Wok. Ist das jetzt nach Deutschland schon gekommen, weil das gibt es in Amerika schon voll lang?
Anscheinend ist jetzt Uber Eats und die arbeiten jetzt wirklich so mit Subkontraktverträgen und so weiter, wo die Leute für 6 Euro die Stunde fahren. Also wo sie wirklich definitiv unter Mindestlohn arbeiten. Diese Volt-Geschichte war jetzt schon auch ziemlich shady so in letzter Zeit. Man hat sich ja irgendwie auch gedacht, wo kommen jetzt die ganzen Leute her, die da für Volt fahren? So, niemand spricht Deutsch, also sind auch leichter auszubeuten.
Hab haben noch keine, nicht da bestellt, keine Ahnung.
Keine gewerkschaftliche Vertretung, nichts vorhanden. Alles, was an gewerkschaftliche Vertretung aufgebaut werden sollte, ist sofort rausgemobbt worden. Und jetzt kommt Uber Eats und die sind anscheinend noch mal brutaler. Also das wird eine ganz heiße Nummer, was da in den nächsten Jahren passiert. Und da frage ich mich, als Stratege von Uber Eats setze ich mich doch hin und denke mir, ja geil, die ganzen Kneipen gehen auch drauf. Dann machen wir Uber Kitchen auch noch gleich mit.
Uber Bar. Uber.
Oh, wow. Oh,
predicted in 2021.
Ich habe noch nie Essen bestellt und die haben es irgendwie richtig gebracht oder das war lecker oder das hat nicht ewig gebraucht. Noch nie bestellt kein Essen, Leute. Unterstützt das nicht.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, und dann sage ich es vielleicht auch nie wieder, wenn ihr euer Lieblingsrestaurant unterstützen wollt, bestellt das Essen, also jetzt ist es ja sowieso wieder möglich, irgendwie draußen zu essen, aber wenn ihr das Essen geliefert haben wollt, bestellt es, holt es euch selber ab. Das bringt's, weil dieses Liefern lassen, das kostet die Restaurants 30%, da verdienen die überhaupt nichts dran mehr.
Genau, unterstützt das nicht, weil das Essen nie lecker war, was gebracht wurde.
Haben die das unterwegs
falsch bestimmt, behandelt? Bestimmt. Ich habe ja eh immer Angst. Ich bin sehr, sehr paranoid, was das angeht. Mit und so check so, ey, wallah, er hat reingespuckt. Auf alles, er hat reingespuckt. Ich habe nicht freundlich genug Tschüss gesagt.
Aber wenn du kochen lässt, also generell, wenn du in Restaurants gehst und so weiter, ist diese Gefahr immer da.
Ey, vor allem habe ich gelernt, mit wem ich in Restaurants gehe und mit wem nicht. Ich habe da diesen einen Cousin, mit dem ich des Öfteren essen war. Und irgendwann fällt mir auf, ey, Arschloch, du kriegst dein Essen immer vor mir und dann fängst du an, irgendwelche merkwürdigen Späße zu machen, die der Koch gar nicht lustig findet und dann kommt erst mein Essen. Ist es so, ich weiß nicht, Mann.
Ey, ich habe so geile Geschichten gehört, als ich damals noch in der Küche gearbeitet habe, weißt du, so von Schweißtellern und so weiter. Nee. Ich schwöre es euch, wirklich, der Gast ist scheiße, Bedienung kommt rein. 2 Schweißteller bitte und dann kommt jeder, macht erstmal unter der Achsel und dann wird so ein schöner salziger Film auf dem Teller verrichtet.
Krass, du hast bei Algier gelernt in der Küche, das ist ja unglaublich.
auf eine Art, ey, der eine Koch hat erzählt, das war wirklich geil, Steak war nicht weich oder sonst irgendwas, dann haben sie es wirklich über die Stiefel gezogen, dann haben sie Steak genommen, auf die Stiefel gehauen.
Wie ekelhaft, weißt du? Alter.
Dann wieder drauf und dann war es weich genug.
Sowas macht man mit Essen nicht, Alter. Ich finde das asozial. Nee,
sowas macht man auch nicht mit Essen. Das waren Geschichten von vor 20 Jahren, 25 Jahren.
Das da war das noch okay. Da, hey, das
ist, aber ganz ernsthaft, das ist heute auch nicht mehr machbar. Seit der Einführung der offenen Küchen. Du kannst ja heute in fast jede Küche reingucken. So.
Voll wichtig.
Babiano-mäßig, ja.
Ja, das, also ganz ernsthaft, das war ja früher, Küche war zu, drin wurden die Pfannen hin und her geschmissen.
Vor allem, was lernt der Typ davon, wenn du dem jetzt irgendwie den Penis in sein Essen hältst?
Gar nichts. Nichts.
Deswegen, du musst hingehen und ihm klar machen, ich gehöre dir nicht, du kaufst Essen, du hast mich nicht gekauft. Weil Leute, als ich im Laden meines Cousins gearbeitet habe, im Imbiss, dachten immer, ey, die geben uns irgendwie 3 Euro für das Essen, ich gehöre denen jetzt, die können mich jetzt behandeln wie Scheiße. Und den musst du dann halt direkt klar machen und auf eine unangenehme Art und Weise vor den Leuten die auch bloßstellen, damit die das nie wieder mit irgendwem machen.
Voll richtig.
Ich finde, die Leute, die es im Vapiano schaffen, einen Schweißteller abzuliefern, Königsdisziplin.
King-Leute einfach. Kings und Queens.
Früher, als ich gekocht habe, habe ich dann irgendwann mal das Essen auch selber rausgebracht oder es war einer der letzten Gäste und ich stelle diesen Teller hin und der sagt, kann ich Salz haben? Wow. Willst du nicht und ich meinte zu ihm, probieren? Sie haben noch nicht mal probiert. Ja, ja, stimmt, aber ich bin so.
Ich bin so ein salziger Typ.
Ich bin so ein Vorsalzer.
Na gut. Ja. Spürt nichts mehr, der Bro.
Das ist richtig, aber man muss die natürlich... Aber das finde ich das Gute an Kneipen oder Restaurants, da kann man das noch machen. Im Hotel darfst du das nicht machen. Im Hotel gehörst du den Leuten tatsächlich. Mhm. Also habe ich manchmal den Eindruck, die sind wirklich so drauf, der Gast ist König, der darf hier alles.
Habt ihr mitbekommen, dass dieses 13-Fragen-Format auf ZDF mit Salva Humsi in die zweite Runde geht? Da hat die zweite Staffel gerade angefangen. Und die erste Folge ging über Identitätspolitik. Und Berkan war unter anderem.
Ja, das habe ich gesehen, das habe ich tatsächlich geguckt.
Ich finde das Format an sich irgendwie interessant. Ich habe vorher mal einen Trailer gesehen, aber da haben mich irgendwie die Themen nie so richtig gecatcht. Und dann, das fand ich krass interessant. Und das Format ist so aufgebaut, dass es irgendwie so zwei gegenüberliegende Seiten gibt. Ne? Die einen sagen, nee, das ist Identitätspolitik ist voll kontraproduktiv für den Diskurs. Und die andere sagt, nee, das ist wichtig und wir müssen uns hörbar machen. Und dann stehen die in so einem Feld und können immer einen Schritt nach vorne gehen, wenn die Gegenseite ein Argument bringt, das sie vertretbar finden.
Aber man darf auch zurückgehen, habe ich gelernt. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, Scheiße, Alter, ich bin nach vorne gegangen, ich muss jetzt für immer vorne bleiben.
Ach, du warst da auch?
Nein, ich habe mir vorgestellt, als wenn ich da gewesen wäre. Das war ein Grund,
warum ich niemals... Scheiße, wenn er noch eine schlaue Sache sagt, dann bin ich auf dem Kompromissfeld. Fuck. Nee, aber das war ganz krass. Und dann habe ich aber auch, also so, dann haben die am Ende, müssen die irgendwie so einen Kompromiss formulieren und den an die Gegenseite pitchen, in Anführungszeichen. Und die eine Seite war richtig resistent irgendwie, weil so ging dann darum, ja gut, und dann hat vielleicht, dann ist es vielleicht ein AfDler, aber wenn der mal was Schlaues gesagt hat, dann kann man ja auch sagen, dass es was Schlaues ist. Und dann meinte Berkan so, nee, du supportest ja seine Agenda damit, egal ob der irgendwie dann in Fußballsachen die gleiche Meinung hat wie du. Du machst den Typen ja berühmter, wenn du seine Statements teilst und lieferst seiner Ideologie eine noch größere Plattform. Und das ist einfach nichts, was man jemals machen sollte. Und dagegen konnten die dann auch nichts mehr sagen, aber haben das trotzdem irgendwie am Ende, war ihr Kompromiss trotzdem, ja, und ich finde, man sollte auch, egal ob jetzt jemand irgendwie eine so und so politische Ansicht hat, man sollte den trotzdem in anderen Bereichen respektieren. Mach ich mir auch... Leute, schade, dass es nicht noch 5 Stunden ging und am Ende in so einem Käfig-Match oder so gegiftet ist. Aber an sich geiles
das
Format.
Das hätte Berkan gewonnen. Berkan ist ein fleißiger K1-Fighter.
Ja, genau, das war
ja, ich hab diese Woche, Format. Ich habe diese Woche auch gepostet, dass man den AfD-Parteitag verhindern soll, weil man gegen Faschisten halt eben auch auf die Straße gehen muss. Daraufhin kam auch das typische Argument, gegen Faschismus sein, aber eine demokratische Partei boykottieren wollen oder einen Parteitag verhindern wollen. Schöne Faschisten seid ihr.
Habt ihr dann mitbekommen, dass es wurde gepostet, wer die monatlichen Hörer im Mai dominiert hat? Nämlich mit 5,3 Millionen monatlichen Hörer war das Kapital, Sido, Samra, Sido. Luciano oder Apache?
Es war Sido. Und dann...
Crazy Horn? Ich meine, wie? Ich hab's überhaupt nicht... Also wie?
Wegen Mittelaltercamp mit Knossi?
Wahrscheinlich.
Ey, seid ihr ein bisschen sauer, dass euch niemand gefragt hat, ob ihr beim Mittelaltercamp mitmachen dürft?
Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was da passiert. Was ist da passiert?
Ich hätte mir gewünscht, dass du da wärst und dann hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, wie
ich freue mich auf die zukünftigen Mittelalter-Camps, die im Jahr 2021 spielen, wenn dann Leute aus der Zukunft unseren Alltag nachspielen. Das wird so gut.
Ey Leute, ich habe mir jetzt so einen antiken Supreme-Hoodie gekauft. Oh Mann, scheiße. Das wäre krass. Ich hab aber neulich
was
machen gesehen,
die dann? Sitzen in der Wohnung rum und spielen Podcast.
Ey Leute, komm.
Und gendern und diskutieren darüber, ob gegendert werden soll.
Dann tweeten die sich auf Toilette, dann setzen die sich auf so Toiletten und twittern die ganze Zeit. Und sagen, ich habe das rausgefunden. Die meisten Tweets wurden auf Toilette abgesetzt. Ich spiele diesen Alltag wirklich authentisch nach.
Die canceln dann auch Leute, das ist auch richtig.
Ist geil.
Und bestellen sich Essen. Glaubt ihr, in der Zukunft wird selber Kochen wieder richtig in?
Keine Ahnung, aber wie
so ist irgendwas das? So eine Gegenbewegung wieder gegen die Digitalisierung.
Aber wirklich, wenn Leute aus dem Jahr 2021 sagen, so wie spielen jetzt mal Vergangenheit nach. Was spielen die danach? Also ich meine, das, was wir jetzt als Mittelalter nachspielen, keine Ahnung, ob das Mittelalter jemals so stattgefunden hat. Ob die da wirklich in so Badezubern saßen und gegenseitig ob die Gruppensex gemacht haben, halt in ihren Badehäusern oder so. Ich glaube, das machen die halt von diesen Mittelaltermärkten. Ich glaube, das ist übrigens eine ganz, ganz große sexuelle, also da gibt es so eine ganz große sexuelle Dimension bei diesen Mittelaltermärkten. Also in diesen Mittelaltermärktgemeinschaften.
Die so rumziehen, so Hussitenfest und sowas, das kann sein, weiß ich nicht.
Wenn das einvernehmlich ist, sagt der Herr, alles kann, nicht muss.
Mann, Mohammed, du könntest da als Sarazene auftreten. Geil. Kannst da dabei sein.
Geil, Alter. Habe ich richtig Bock drauf.
Ah, Shireen David hat jetzt Entwarnung gegeben. Sie hat auch irgendwas von ihrem Album erzählt und hat aber auch vor allem erzählt, dass sie ganz viele Nachrichten erreicht haben wegen dieser vermeintlichen Geste gegen häusliche Gewalt oder diesem vermeintlichen Hilferuf für häusliche Gewalt. Und hat sie gesagt, ey, das ist ey beim Gestikulieren mit meinen langen Nägeln, ihr kennt's und so. Das war einfach ein Versehen. Aber ich habe trotzdem nach der Sendung, in der wir darüber geredet haben, ganz viele Nachrichten bekommen und vor allem eine sehr lange von Hannah, die tatsächlich bei so einer Beratungsstelle arbeitet und gesagt hat, dass es mehrere Websites gibt, bei denen man sich melden kann und Haushalte ins Visier nehmen lassen kann, falls das ein, okay. ein Satz ist. Und zwar frauen-gegen-gewalt.de, stärker-als-gewalt.de, wofür übrigens Echo auch mal einen Song gerappt hat, wir erinnern uns, okay. Stärker als Gewalt. Und hilfetelefon.de, genau, nur weil Shireen David jetzt vermeintlich aus der Schussbahn ist, gibt es ja immer noch genug Fälle da draußen,
die vielleicht... Wir hatten ja die Frage gestellt, was passiert, wenn wir in unserem Bekanntenkreis entdecken würden, dass jemand so um Hilfe bittet, also mit, ja. mit dieser Geste. Und was kann man da tun? Also man kann sich an diese Stellen wenden. Also das könnte man halt jetzt wirklich als Tipp rausgeben, falls ihr sowas entdeckt, dann stärker als Gewalt... .de.
Zum Beispiel. Oder hilfetelefon.de. Das wollte ich noch loswerden als Nachtrag, nee, ist, und auch aus sehr aktuellem gut, Anlass.
Also ich kann das dann auch, wenn ich das mitbekomme, dass da irgendwie was schief läuft, aber die betroffene Person vielleicht selbst gar nicht aktiv wird, selbst aktiv werden dadurch.
Genau.
Weil das und ist auch wichtig.
Das auch anonym melden vor allem, weil du bist ja, ne, also je näher dran das ist, ist ja auch vielleicht, also so in Familienkreisen eh noch viel unsicherer, was zu tun ist. So, ich glaube, also so sein gewalttätigen Onkel zur Seite zu nehmen und zu sagen, ey, hör auf, meine Tante zu schlagen, kann ja doppelt nach hinten losgehen. Wenn so vor der Familie das Gesicht zu verlieren als Gewalttäter, ist ja, macht dann ja jetzt nicht unbedingt dann einsichtig und ah, okay, na gut, ich höre vielleicht lieber auf, sondern im Zweifelsfall noch gewalttätiger. Oder?
Aber macht das mal bitte, wenn ihr sowas mitbekommt, irgendwie in eurem Kreis oder sonst irgendwo, weil ey, das sind Sachen, die kann man nicht stehen lassen.
Gib ihm hat in dem Zusammenhang, also oder in dem Zusammenhang Shireen David, Gib ihm hat Platin erreicht und ist der erfolgreichste Female Rap Song ever. Wobei wir jetzt beim Thema Bushido wären.
Warum?
Bushido erschließt neuen Geschäftszweig. Was verkauft er seinen Anhängern? Verkauft er jetzt Gold, Bitcoins oder Amazon Music Probeabos?
Amazon Music Probeabos.
Ja, Mann, bei Amazon ist Bushido immer dabei. Er ist doch auf Level, Mann. Geil, und wieso verkauft er Probeabos?
Es war wirklich tatsächlich, also Wuz hat sich ja sehr, sehr ausführlich über diese Werbesendung lustig gemacht. Aber es war, ich habe es mir dann angeguckt, ich habe mir das Originalvideo angeguckt. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, wieso hält sich Wuz so lange an so einem Video auf? Und ich meine, da muss ich ja auch wirklich nicht an dem abarbeiten. Und das lohnt sich ja eigentlich auch überhaupt nicht. Aber es war wirklich ein bisschen lustig, weil er sehr ausführlich erklärt hat, dass es 10% Rabatt, weil die Jungs von Amazon und er hätten sich zusammengesetzt und es war eine wirklich geile Aktion, die sie sich da überlegt haben. Es gibt 10% Rabatt auf seine Deluxe-Box, wenn sie das Probeabo abschließen von Amazon Music. Und selbst wenn ihr halt so einen Monat später feststellt, ey, das ist nichts für mich, was ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, weil Amazon Music, also ich bin ja selber Kunde und das macht auch richtig Spaß dort. Aber wenn ihr nicht zufrieden seid, der Rabatt bleibt euch auf jeden Fall erhalten.
Echt nur für den Probemonat, genial.
Das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Aber, wisst ihr, was auch noch passiert ist? Capital Bra hat einen Gips gehabt. Ihr glaubt nicht, was mit Capis Gips passiert
Pizza
ist.
Pizza versteigert ihn.
Richtig. Alter, Mo, sorry, was für ein Streber kann man sein? Alter, komm doch mal hier einmal hin und lass dich überraschen oder so.
Und nee, okay. Zwar, wie hoch ist das Angebot? Lag das Angebot?
100 und ein paar zerquetschte war das, als ich das gecheckt habe.
130.850 Euro.
Was? Nein.
Du verarschst mich gerade. Ich dachte, es war 100 irgendwas Euro.
Nee, 130.850 Euro.
Ich habe auch einen Gips, das, ich würde mir direkt den Arm brechen, wenn ich
so. War das 130,85 Euro?
Ich hoffe doch.
Ja, ich glaube.
Also bei 130.000.
Also wer soll.
Seine Fans sind ein bisschen jünger, also ich weiß jetzt nicht, ob da so.
Genau,
Markus da, Altersklasse, also, die richtig reichen Typen.
Da denke ich mir. Da so denke ich mir.
Gips kaufen.
Da denke ich mir Wozu natürlich dann auch.
Alter, habt ihr mal an den Gips gerochen? Das ist doch völliger.
Nein, du?
Jetzt nicht so oft, aber nee, aber so diesen Gipsgeruch habe ich schon in der Nase, wenn ich dran denke. Das ist auf jeden Fall nichts, was man zu Hause haben möchte.
Ist das, hast du an deinem eigenen Gips gerochen?
Ich hatte nie einen Gips tatsächlich, aber ich hatte...
Also du hast an dem Gips anderer Leute gerochen?
Ja.
Nicht geil, ich wollte das einfach nur mal...
Aus meinem Mund,
nee, ich wollte es auch mal aus der Welt geschafft haben, weil das hat so rumgegeistert.
So, und dann, jetzt ist echt wirklich die Hölle los. Und ich frage mich, sind diese Geschichten, doch, die sind von diesem Jahr... Und von diesem Monat
was
gewesen. Bitte? Mock schießt gegen AK aus Kontrolle, Farid Bang. Also eigentlich, eigentlich geht die Geschichte anders. Sentino versus Flair.
Okay.
Geht in die nächste Runde.
Aber über Stellvertreterkämpfe. Nee. Sentino schickt seinen Läufer Mock vor.
Nee, Mock solidarisiert sich mit Sentino und Stabil. Erklärt, dass er alle ficken wird von Hamburg bis nach Düsseldorf und die in Berlin sowieso. Aber zwischen Flair und Sentino ist in den letzten Tagen erneut ein heftiger Schlagabtausch ausgebrochen. Ausgehend von Sentino, der seinen ehemaligen Freund und Labelchef mit Schüssen gedroht hat, folgte gestern eine harte Ansage des Maskulin-Chefs. Und die hat es wirklich in sich. Ich weiß gar nicht, wo er es veröffentlicht hat, aber Sentino, du Endsohn, ich ficke dich und deinen Bonzenvater, der dich zu einem Versager erzogen hat, versteck dich in Polen, Spanien oder in Disneyland. Du bist kein Rapper, kein Rocker und kein sonst was. Wie oft habe ich dir Schellen gegeben und das hat dir noch nicht, das hat dich nur kranker gemacht, natürlich. So, dann geht's weiter. Die AK, Drogenjunkie, Alkoholiker, ich schnapp mir deinen Arsch, keiner will dir helfen, kein Rocker, kein Araber, kein Rapper. Araber, dein Stichwort, kein Manager, du bist alleine.
Sentino, ich würde an dieser Stelle mal meine Hilfe anbieten.
Und jetzt, um zu beweisen, dass er sehr viel Geld verdient, veröffentlicht Sentino dann wiederum seine monatlichen Ausgaben und hat da so eine Art Buchhaltungssystem, das er dann so abfotografiert hat oder als Screenshot. Da steht Ausgaben 18.675,24 €, Einnahmen 21.920,91 €.
Sparen sieht anders aus.
Ausgaben sind aufgeteilt. 7.000 € für Familie und Freunde. 4.100 für Cash 26. 4.037,65 € für Shopping. 1.261,85 € für Abhebungen. Haushalt und Nebenkosten. Und jetzt kommt's. 627,60 €. Also er wohnt bescheiden.
Günstig. Ne, günstig.
In der WG vielleicht.
Das wäre cool.
Transport und Auto 553,04 €, nur Uber. Reisen und Urlaub 276,62 €.
Ich möchte eine Frage stellen. Könnte man sich rein theoretisch diese App auch runterladen und einfach Scheiße reinschreiben?
Ja, klar.
Also könnte ich jetzt
Familien nee, und schon,
also wenn das Cash 26, wenn das diese Online-Bank, das? N26 so eine Online-Bank ist, dann ist das schon, dann
ein
ist,
Sparplan.
Funktioniert Sparplan. Das nur mit so, du bezahlst mit Handy oder mit der Karte und der ergreift das da. Aber du kannst auf jeden Fall einen Screenshot machen und den Photoshoppen, wenn du es drauf anlegst. Aber ich finde, also ich glaube...
Familie so, und Freunde 7000, das ist, was ist das für eine glatte Zahl?
Richtiger Bruder einfach.
Was hat er? Sieben
vielleicht
sieben
hat er Geschwister, das als Budget. 7000. Na, vielleicht hat er das einfach so als Budget. 7000 ist für Family and Friends und wenn ihr so das viel. Überschreitet, ist das euer Scheißproblem.
So, jetzt Essen und Lebensmittel. 187,49 €.
Der Bruder muss sehr gerippt sein.
Der ist lean, oder?
Ich hab ihn gerade sehr chubby im Kopf und das kriegst du mit 100 € nicht hin, Bruder.
187,49 €.
Das kriegst du auch mit 187.
Das sind zwei Einkäufe. Das sind zwei Wochen Einkäufe von mir.
Vielleicht ernährt er sich einfach krass ungesund. Weißt du, er holt dann
ungesundes so Essen ist auch teuer.
Na,
Bars und Restaurants 169,39 €. Also eigentlich genauso viel für Lebensmittel wie für Bar.
Und Bar. Restaurants. Der Bruder geht für
siehst
Essen.
Siehst du? Aha, guck mal, du hast einfach so mit ihm gemacht.
Nein,
okay, aber,
warum zerreißen wir gerade dieses Sentino-Ding? Warum sitzen wir das?
Weil mich das so wahnsinnig...
Okay, also wollen wir eine Abstimmung machen, was peinlicher ist? Flair, der ihn so ekelhaft beleidigt, oder Sentino, der dann beweist, nee, guck mal,
aber wie ganz ernsthaft, wie krass gehen die denn ab da? wieder. Wie
stark geht es? Da geht es, glaube ich, nicht darum.
Was geht's denn da?
Es geht da, glaube ich, nicht darum, was wir sehen. Da ist privat irgendein Scheiß passiert, den wir nicht mitbekommen haben und wir machen uns hier darüber lustig. Leute, wenn ihr wollt, wir setzen uns an einen Tisch, wir trinken Tee, Tee geht auf euch, weil scheinbar bei euch läuft, bei mir läuft nicht so. Und wir schaffen das aus der Welt.
Ey, lässt du dich für diese Vermittlertätigkeit dann bezahlen?
Nee, ich würde das einfach für die gute Sache machen.
Der Lohn
machen.
Gottes.
Der Lohn Gottes.
Sehr gut.
Also ich finde es von beiden Seiten krass peinlich.
Also ich...
Das ist gemein.
Wollte ich kurz mal als Statement abgeben. Ja. Weil, also so, wie, du beleidigst doch nicht jemanden, mit dem du offensichtlich gechillt hast und so, ne, damals war doch alles cool und bla, und ihr habt doch auch 5 Mal schon zusammen on-off wieder hin, dann wieder...
Kennst ihr dieses Interview, in dem Santino irgendwas sagt und dann Flair genau dasselbe sagt und das richtig auch... Nee,
das ist doch das Flair-Interview, oder? Dieses
Nico ich hab's erst vor kurzem gesehen, ja. Und warum ist mir das beim ersten Mal gucken nicht...
Wo immer nur diese Stellen... Santino, der Strippenzieher. Ja, ja.
Das war großartig. Ein bisschen gruselig auch.
So, den zweiten großen Beef, den habt ihr anscheinend auch nicht mitgekriegt. Mois macht Judenwitze, Animus rächt das Judentum, dann mischt sich Sinan G ein.
Was, Alter?
Können wir das skippen, bitte? Krass scheiße.
Animus Ansagen gegen Sinan.
Ich glaube, wenn ich so meine Lieblingsrapper auflisten würde, dann hast du gerade die Liste von unten angefangen. So Mois, Sinan G, Animus. Ist so, ey, lass bitte über keinen von denen reden. So, ich find's wirklich krass.
Okay, egal. Habt ihr mitbekommen, Leon Mascher und Unge und keine Ahnung, wer alles beef?
Das hat mir Cass gestern erzählt, dass so ein Typ irgendwie Influencer geprankt hat mit so Gleitgel als Hautserum.
Genau.
Ach, das war der von TV Straßenzaun? Genau. Okay, witzig.
Der hat die geprankt und sah offensichtlich so aus, als hätte er auch Leon Mascher geprankt, aber Leon hat einfach ein richtig langes Video gemacht und du siehst dann auch in den Videos, die er gemacht hat, die dann öffentlich waren, wo man dachte, oh, da wurde jemand aber geflaxt, ist im Hintergrund, sind so Zahlencodes und die werden dann in dem Video von Leon Mascher aufgelöst. Dann sind die Zahlencodes so Marvin, du Pisser und sowas, also dass er gezeigt hat, wie Algier halt. Und ja, Leon Mascher hat jemanden anrufen lassen. Und hat gesagt, ey, guck mal, ihr gebt uns jetzt unser Geld, weil ihr seid doch aus Berlin, ne? Und sagen so, ja, dann wisst ihr, Familie El Egnu. Sagt, was? Wie Familie El Egnu? Er sagt, ja, Familie El Egnu kommt dann. El Egnu ist rückwärts ja, Unge. Und Unge war dann so, ey, komm auf Madeira, ich sag's dir mit deinen kriminellen Clans. Jeder weiß, dass in jeder Stadt in Deutschland kriminelle Clans sind. Und bla.
Ah,
er ist richtig durchgedreht um sein Leben. Und danach hat er gesagt, ja, ich mache ja erst seit gestern YouTube. Ich habe noch nie meinen Nachnamen rückwärts gelesen. So, er war sehr bemüht, aber man hat sich nicht so ganz abgekauft. Aber es war ein interessanter Beef, fand ich. Und er hat dann trotzdem gesagt, ja, aber ich habe ja nichts Falsches gemacht. Ich habe ja was Gutes gemacht. Ich habe mich von Clans distanziert.
Okay, wow. Oh.
Aber dieser Leon Mascher, der scheint ja wirklich ein bisschen lustig zu sein. Du hast ja letzte Woche auch diese...
Würde ich nicht unterschreiben, aber ja, diese Aktion mit Dings war witzig. Mit Jigsaw, dass mit der Jigsaw, dann nach Istanbul hinterhergereist ist.
Stimmt, er war es ja auch mit Jigsaw. Geil, Alter.
Aber die Idee, so Influencer einfach so Gleitgel zu schicken als Hautserum mit Urangestein gefiltert.
Pipi Kakasit hat er auch draufgeschrieben und die sollten das ja auch sagen. Der hat denen so ein Treatment geschickt, wo...
Okay, pass auf, ihr müsst mir das nochmal erklären.
Nein, das dauert
was
zu lang.
Was war die Story?
Marvin von TV Straßensound, okay. Kennst du den Rothaarigen?
Nein, aber egal.
Der mal so süße Flecken kriegt, wenn okay. Er aufgeregt ist. Okay. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der hat so einen YouTube-Kanal, wo er jetzt immer so richtige, also grenzüberschreitend, crazy und edgy.
Auch mit Anzeigen, der hat sich zum Beispiel einen Doktortitel in seinen Ausweis schreiben lassen und es hat einfach funktioniert. So. Oder der macht so ein Hertha-Probespiel oder Hannover-Probespiel genau. Und der läuft da mit den Profis da auf und sagen so, ey, bist du von der
U21?
Aber das
ist nicht dieses, ich gehe zur zum SWAT-Team und mache dort den Test oder so. Das habe ich jetzt bei.
Das habe ich noch nicht mitbekommen, aber macht auf jeden Fall so Geschichten, ne? So okay. Im Prankster. Graubereich des Erlaubten und okay. Ups, das klappt, oh mein Gott. So, und der hat Influencern so kleine Serumproben mit Gleitgel geschickt und
okay. Denen
so in ein imaginäres Produkt bewerben lassen und alle sind drauf reingefallen, außer Leon Mascher. Das ist die Kurzfassung
der Geschichte. Und der hat ihm das am Ende auch ins Gesicht geschmiert. Die sind vor deren Büro gegangen und der hat seinen Nachbarn...
Wer jetzt?
Leon Mascher ist vors Büro von Marvin und so gegangen.
Okay.
Und hat seinen Nachbarn sich als Herrn El Egnu verkleiden lassen. Und die sind dann so geflüchtet. Und dann ist Marvin aber zurückgekommen, haben die ein Foto zusammen gemacht und der hat dann beim Foto angefangen, ihm so dieses Gleitmittel ins Gesicht zu schmieren.
Na gut.
Bisschen lustig.
Hätten wir das. Wollen wir in ein fulminantes Zitate-Raten überleiten?
Oder ey, wollen noch, wir einfach noch ein mal Beef? Nee, mehr Beef gibt's jetzt nicht.
Na gut, ich will von Haftbefehl und Rim K. von Frankfurt nach Paris auf die Playlist packen, Rim weil ich habe den.
Feed Baba Hafti
von genau Frankfurt. Den habe ich letzte Woche wieder gehört und dachte mir so, ey krass, dass dieser Song einfach existiert, das ist ja unfassbar. Auch Rim K., so ne, 45 Jahre oder so alt.
Krasser Typ, Alter.
20 Jahre ultra am Start in Frankreich, Tod ist die Legende. Und Haftbefehl hat so einen super langsamen Beat und Rim K. gibt sich richtig Mühe, cool darauf zu flowen. Und Haftbefehl rappt so langsam, wie man rappen kann. Und dann auch noch so laid back, immer so voll, damn, mir ist alles egal. Und es kommt trotzdem so krass, er hat so eine Aura darauf, das ist unfassbar. Den möchte ich gerne auf die Playlist packen, weil geil.
Let's go.
Ich rate Zitate.
Heute ist richtig Special Edition, weil wir haben den King of drei Lines in dem Spiel am Start.
Ja, hör auf mich so anzukündigen, weil ich habe richtig reingeschissen. Ich habe erst im Bus auf der Fahrt hierher angefangen zu schreiben.
Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass das hier Königsklasse wird.
Top notch. Ich habe es mir einfach gemacht, muss ich sagen. Ich habe, weil letzten Monat ja das Album Rohdiamant von Samra rauskam, von dem ich dachte, er hat doch locker schon drei Alben rausgebracht, die so heißen, habe ich ein Rohdiamant-Special gemacht und ihr müsst raten, ob es von Samra oder nicht von Samra ist. Ich gebe nicht mal so viele Auswahlmöglichkeiten. Ihr müsst einfach nur sagen, ist das eine Samra-Line oder nicht. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant wie Pacino in den 70s. Das ist der Grund, warum ich Welle schiebe.
Ja, ist das.
Streber. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant.
Er wieder, Alter.
Okay. Jetzt musst du so mit der Stimme lesen, in deinem Kopf hören und dann passt das schon. Und jetzt kacke ich richtig rein in den nächsten Ding. Das ist der einzige Song von ihm, den ich kenne.
Nur ein Kick und ich leer jeden Bankautomat. Vom Rohdiamant zu Jean-Claude Van Damme. Samra oder nicht Samra?
Nee, Samra, auf jeden Fall so.
Ich finde nicht. Schreiben.
Na, wer kann, könnte das noch sein? Natürlich Drop Dynamic, korrekt. Das war Drop Dynamic, die Line.
Ach, wirklich? Yeah.
Geil. Habt ihr nicht gedacht,
das
ne?
hat nicht nach einem Samra-Reim geklungen.
Denn ich bin ein Rohdiamant und trotzdem triffst du mich nachts noch in wildfremden Wohnungen yep, an.
Ja, Samra.
Sorry, wir haben anscheinend einen echten Kenner im Haus. Ist richtig. Ey, überlegt mal, ne? Er ist ein Rohdiamant und man trifft ihn trotzdem noch in wildfremden Wohnungen. Das ist doch krank. Krass. Das ist doch einfach nur krank. Profi, so wie Kofi Annan, oh wie charmant, der Rohdiamant.
Nein, so rappt er nicht. Also wenn er das gemacht hat, dann wäre ich sehr überrascht. Ich finde, er hat immer ein sehr ähnliches Reimschema auf seinen ganzen Songs. Das klingt mir nicht danach. Also so hätte ich niemals für ihn Ghost geritet.
Was ist los mit ihm? Ja, Mann, das, der nimmt das so
er
richtig
sehr,
ernst, oder?
Ist sehr in der Vita drin.
Ey, ich schließe mich da meinem Freund Mohamed Jarour
an. Habt ihr vielleicht einen Bonustipp, wer es sein könnte?
Sag nochmal.
Profi, so wie Kofi Annan. Oh, wie charmant, der Rohdiamant.
Echo Fresh.
Oh, wie charmant.
Nee, Kofi Annan. Kofi Annan, das war der UN...
Generalsekretär.
Das heißt, es muss auf jeden Fall auch noch
jemand
mal ein
sein,
bisschen älter sein, der Rhyme. Weiß nicht, Hamburg? Ich tippe auf Hamburg ein bisschen.
Kurdo war es
tatsächlich. Kurdo?
Kurdo.
Ja.
Verrückt.
Crazy.
So.
Na, ihr dachtet, das war's, ne?
Ja.
Ich bin ein Rohdiamant, die Strophen sind krank, guck, bald habe ich Millionen auf der Bank.
Da bin ich überfragt, aber ich glaube nicht, dass das eine Samra-Line ist.
Ich würde sagen, das war eine Samra-Line.
Da hast du das erste Mal reingesteckt.
Krass.
Yeah. Es ist krass. Einfach eine Samra-Line. Und dann haben wir noch die allerletzte.
Rohdiamant und Millionen auf der Bank, das ist aber...
Das ihnen gehört, oder?
Nein, hey, das ist auf jeden Fall... Also das liegt so auf der Hand.
Nicht schlecht.
Wie ein Rohdiamant.
Geh und häng dir mein Poster an die Wohnzimmerwand. Ich kam aus dem Dreck, check, Rohdiamant.
Ja, das ist zu oldschool, würde ich
sagen. Okay, ich gehe damit Steiger mit, aber ich kann ihn trotzdem hören, wie er das rappt, ehrlich gesagt. Also ich wüsste, wie er das rappen würde.
Es ist doch jemand, der ähnlich rappen würde ich nicht sagen, aber...
Das klingt so ein bisschen Bushido-haft.
F-Nazizi-Fahrt hat das gesagt.
Craziness.
Na gut, das war's mit meinem Rohdiamant-Special. Ihr seid
sehr schön.
Ihr seid dran.
Finde ich gut. Aber Rohdiamant auch wirklich sehr beliebtes Topos, so wie die Schuhe, in denen man läuft. Oder den Weg, den man geht.
Ja. Den eigenen nämlich.
Den eigenen.
Ich meine, klar. Welchen denn sonst? Okay, wer von euch traut sich?
Mo, komm.
Ich hab nur drei Lines, ich hab kein Zitat dabei.
Ja, geil.
Ich schieb euch fette Liebeskugeln in den Arsch, das Barometer steigt, wenn ich dich kleiner Hurensohn jag. Komm! Das ist die erste. Ich schieb euch fette Liebeskugeln in den Arsch und die Brett das Rattern, wenn ich wieder Schockmusik jag. Komm! Ich schieb euch fette Liebeskugeln in den Arsch, die Szene brennt, denn Almassiva hat einen Major-Vertrag. Komm!
Tschüss, fette Liebeskugeln in den Arsch hat er also wirklich rein. Das ist ja krass.
Und welcher Rapper könnte es sein?
Farid Bang.
Ja, durch das Schockmusik-Ding, ich glaube, das ist so zu konstruiert. Also so, ich glaube, der hat die nie beim Namen genannt, oder hat er? Ich sag die dritte.
Die dritte klingt, mit Dings Major-Vertrag,
ja.
Was sagst du?
Ich nehme die Schockmusik-Line.
Das war das Barometer steigt, wenn ich dich kleiner Hurensohn jag, aus der Hit-Single Zwei Redakteure.
Geil.
Ja. Kenne ich nicht, aber klingt großartig. Mein sollte man nachholen. Ey, krass, aber ja, stimmt auch. Ja, so Grammatikfehler beim drei Lines selber schreiben, das wäre schon ein bisschen eklig auch, wenn man sowas machen würde.
Was sagst du nochmal? Sorry.
Nee, weil ich dich kleiner Hurensohn jag, so, ja, ja, so Grammatikfehler selber einbauen, wäre so ein bisschen racist. Hättest du, glaube ich, nicht gemacht. So massiv,
er hätte ich kein Todes Deutsch, gemacht. Alter. Hätte ich Todes gemacht. Okay.
Ja, jetzt machst du es auf jeden Fall bei der nächsten.
So. Nein. Will jemand dazwischen grätschen oder soll ich einfach meine weitermachen?
Bitte mach du.
Okay. Sonnen Brand, komm rein, so wie you Grant. Und Models wollen Schwanz, oder? Gürtel, Rose, ich komm wie Miro Klose. Trag kurze Shorts, doch drunter keine Unterhose. Oder? Oder? Hauttyp 4. Ey, das ist genau dieser Reim.
Ich sag auch wie Pierce Brosnan.
Hallo, nein, darfst dann nicht mit raten. Hauttyp 4. Ich tauche auf wie Pierce Brosnan und sauf jetzt hier. Welche davon? Alles hautbezogen. Alles hautbezogen. Man weiß es nicht.
Ich kenne die. Das ist ein Song, den ich sehr, sehr viel gehört habe tatsächlich.
Wie heißt der Song?
Sportsfreund.
Ah, verdammt, Alter.
Von Shindy und K1. Ja, voll, das ist eine Shindy-Line.
Das ist keine Shindy-Line. Das ist, so geht Kay in seinen Part rein.
Sagt es Kay?
Das sagt echt? Kay, Mann.
Das klingt so nach Shindy.
Tja, aber Shindy kommt ja aus seiner Schule, oder?
So, oh, wahrscheinlich.
Du hast es einfach gemacht. Okay, und die nächsten zwei, die ich habe, weil, wie gesagt, das war im Bus, das hat man gerade an dem letzten
hast
auch
du nur
gemerkt.
Zwei?
Nein,
hast du nur
ja, das sind nur zwei, das ist eine 50-50-Nummer.
Na gut.
Also, sie machen Deep Throat gern und haben deshalb Kieferschmerzen, oder? Sie machen Arsch zum Mund, deshalb haben sie Mundgeruch.
Hm. Ja, beides krass schlecht, ne? Irgendwie.
Und von wem könnte das sein?
Ja, Farid offensichtlich. Ich hätte
nimm die erste mit den Kieferschmerzen.
Ja,
die ist mir persönlich sympathischer.
Es war auch tatsächlich die erste.
Okay.
Und bei der anderen habe ich leider auch nur zwei. Du bist kein Gangster, sondern nur ein Zivilist. Nur ein Zivilist, du hast die Syphilis. Oder? Du bist kein Gangster, sondern nur ein kleiner Stricher. Nur ein kleiner Stricher, du hast leider Tripper. Und ich hab's genau so, gerappt, wie es in dem Song ist. Und es ist ein Brutus Brutalus Song. Und ihr dürft jetzt raten, welche von denen das ist. Und dann gebe ich euch die Line davor.
Ja, also ich meine, wer diesen Song nicht auswendig kann, braucht hier überhaupt nicht mehr einzuschalten.
Nein, kennst du das?
Natürlich.
Scheiße, Mann.
Kennst du das, Bro, Alter? Also... Das ist so, als ob ich die Frage, kennst du 50 Cent in the Club? Natürlich.
Was ist das? Sag mal.
Lichterfelde Boss heißt das.
Lichterfelde Süd bis Lichterfelde Ost. Hier bin ich der Boss, du nur Vizepräsident.
Du bist nur ein Co-Pilot.
Oh, fuck. Ich muss gehen.
Ich bin hier der Chef, du nur Vizepräsident. Bei den Gangbangs fickst du immer nur als Letzter.
Bei den Gangbangs fickst du deine eigene Schwester. Du bist kein Gangster, sondern nur ein Zivilist. Nur ein Zivilist, du hast die Syphilis. Wenn du mich siehst, kniest du nieder, machst einen Knicks und singst meine Lieder. Fuck, Alter. Ganz kurz, Lieblingssong von Brutus?
Oh, es gibt einen, der heißt Ihr kriegt mich nicht. Den finde ich sehr krass, weil da sagt er irgendwann, ich verrate dir meine Adresse, doch woher ziehe ich da aus? Und so Sachen. Und da sagt er auch, wohnt er auf dem Mond oder doch in Lichterfelde? Man weiß es einfach nicht. Wo wohnt er?
Heftig.
Das ist ein sehr geiler Song.
Er hat auf jeden Fall auch sehr viele gute Lines gehabt damals. Zum Beispiel hat er mal das Statement gedroppt, als er über sein Gangster-Dasein gesprochen hat. Wir reden hier von Partyklauerei.
Und ein Lüge, Lieblingssong ist Partymord. Kennst du den? Das ist die Hook komplett ja,
Party
so hoch.
Mord. Papa Partymord.
Einer tot. Wer, was bloß? Was war los? Ey, schon wieder einer gestorben auf der Party. Was war los? Das war wohl ein Partymord, ist doch klar.
Naja. Aber wohnt er noch in Wien?
Hat er in Wien gewohnt? Mhm. Ich habe mal mit dem auf der Venus als Sicherheitsmann gearbeitet.
Korrekt.
Deswegen wusste ich nicht.
Arbeitsumgebung.
Sicherheit, mal, wir haben für die Sicherheit gesorgt. Also, was soll denn das?
Ja, das ist ja keiner Übergriff.
B-R-U-T-O-S-K-I-L-O, Kilo Bauer, Seifo, das bedeutet Stress. Der Doping-Dealer, Doping-Hustler Nummer 1. Einen Vergleich gibt es keinen weiteren
Preis. Dieses Video war auf jeden Fall Legende, wo sie sich wirklich die Spritzen in den Arsch gehauen haben. Das war auf jeden Fall real. Sie haben nichts anbrennen lassen.
Ich hau deinen Kopf gegen 4 Wände, dann ist dein Leben zu Ende. Und damit mal dieses Thema beendet zu haben.
So, ich habe ganz stinknormale Zitate aus dieser Woche rausgesucht, die sind aber auch wirklich ein bisschen süß. Für dieses Album habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, denn wir haben ja alle aus der Vergangenheit gelernt. Es gibt diesmal 2 Boxen, eine Deluxe-Box für 49,95 € und eine Premium-Box für 99,95 €. Wer war's? Dieter Bohlen. Bushido, Animus, Helene Fischer oder Shirin David?
Es war Bushido, weil mit den Bitcoins kann er nicht charten. Und deswegen hat er dann gesagt, pass auf, Deluxe Box könnt ihr auch haben. Und da diese Probeabonnummer und so hat er gequatscht und dann...
Vielleicht noch eine zweite Box.
Und dann eine zweite Box.
Bitcoins. Genau. Es war Shirin David, ich hab's gesehen.
Tatsache?
Ja, voll.
Krass, Alter, ich hätte so mies Bushido zugetraut.
Ja. Ihr habt ihr mitbekommen, dass die neue Flairbox einfach so 180 Euro kostet
ganz
oder sowas?
Was ist da drin?
180 die haben so eine College-Jacke mit Karl Kucks Nutten-Logo hinten drauf.
Inshallah, Alter.
Und was bei der Shirin David? Achso, Shirin David ist noch nicht bekannt. Es wird jetzt erst bekannt gegeben. Aber es gibt ein Poster mit ihrer Unterschrift und dann kommen die...
Dann das Wohnzimmerkonzert
dann
und dann kommt sie mit einem Bitcoin in der Hand nach Hause und spielt in deinem
und Wohnzimmer. Und KZ hat es diese Woche auch durchgezogen.
Aber die haben wirklich durchgezogen.
Haben die mit Wohnzimmerkonzert
Fans
gemacht?
Ja. Nee, die haben
Fans gesucht.
Diese Kirche aus dem Video haben die einfach mitgenommen, sind durch Deutschland gefahren, haben gesagt, ja Leute, schickt mal Standort. Und dann sind die da einfach so auf irgendwelche Dörfer gefahren, haben da so auf dem Berg gespielt.
Krass.
Für 1 bis 3 Personen.
So, nächster Satz. Ich werde mit 100 Fans Sex haben.
Nice.
Der Wendler. Midlife Crisis kickt rein. Shirin David.
Das wäre so krass, wenn
sie darf das.
Das wäre noch krasser, wenn sie das
geschrieben hätte. Lil Nas X. Satanismus und Pride Month machen es möglich. Oder Hannah Siegfried. Pornodarstellerin. Eigentlich nichts Besonderes, aber in 2 Stunden.
Das klingt nach einem Weltrekordversuch, der mir verdammt bekannt vorkommt. Ihr erinnert euch, Venus, Messe hin und her. Also ich glaube, dass es die Hannah war.
Nee, es war Linnas Ex, der hat das getweetet.
Ernsthaft?
Ja, voll. Ja, aber er hat doch einfach so Tweets, die so 500 Millionen mal geshared werden. Er hat das drauf. Er weiß schon beim Tippen. Ja, wenn ich jetzt poste,
hey.
I gonna have sex with 100 Fans, ist so, okay. Irgendwas wird passieren im Internet.
Ich hoffe, er verhütet. Und sonst viel Spaß, Mann. Zieh durch.
So, das nächste ist ein bisschen länger, aber es ist dafür auch sehr, sehr emotional. Ekelhaft. Als niemand außer meine Jungs an mich glaubte, kam eine Hand von oben, die mir Hoffnung gab.
Jemand, der seinen Weg geht auf jeden
Fall. Dass die Zukunft anders aussehen könnte.
Sein Rohdiamant.
Dass die Tränen der Trauer in Tränen der Freude umgewandelt werden können. Eine fremde Hand, die warm war. Eine fremde Hand, die an mich glaubt. Sehr schön.
Herr Lenin.
Ja, Adam Smith, die unsichtbare Hand. Eine Hand, die Teil meiner Familie wurde. Danke. Punkt, Punkt, Punkt. War das Baki an Contra K, Enno an Khatar, Samra an Alpagan?
Wer ist die Hand?
Aman an Mois oder Brado an Mero?
Bro.
Ich glaube, das ist so eine Mois-Geschichte. Die sind sehr emotional unterwegs, die Brüder.
Ja. Aman an Mois?
Ja.
Ja.
Das fände ich auch süß, ein bisschen so Dankbarkeit ausdrücken.
Das Ding ist, wie hättest du den sonst reinnehmen sollen? Aber auch, du hast halt auch Brado und Mero auf reingenommen. Alles. Also richtig.
Auf alles, ich kenne die Hälfte nicht von so Leuten.
Das ist ein gutes Zeichen übrigens. Ich denke, ich gehe mit Mois auch.
Ja, es war random, aber es war Baki an Contra K.
Ernsthaft?
Wirklich?
Ja, keine Ahnung.
Contra K, aka
Contra K.
Die Hand.
Ja, okay, tamam. Aber ist doch schön. Sehr gut, dass du Dankbarkeit zeigst. Ist es ein Bruder oder ist es eine Schwester?
Baki?
Hm?
Ein Bruder.
Ja, sehr schön, dass du Dankbarkeit zeigst, Bruder. Das ist sehr wichtig in diesen Zeiten, wo Leute alles für selbstverständlich nehmen. Zum Beispiel in diesem tollen Podcast sein zu dürfen. Ich finde nicht, dass das selbstverständlich ist und finde es sehr schön, dass ich hier sein durfte.
Oh. Wir sind die warme Hand, die dich umfasst.
Wir haben nicht einmal über unseren Podcast, doch, wir haben kurz über unseren Podcast geredet. Hört unseren Podcast.
Ja, ist so oft über diesen Podcast geredet
also im letzten halben Jahr. Wir haben euch doch groß gemacht, Alter.
Willst du noch mal hören, was das mit sich bringt, so zu heißen? Soll ich noch mal erzählen kurz?
Oh, ja. Erzähl doch mal, was so dieser Name, wann hast du zum ersten Mal festgestellt?
Ey, jetzt mal ernsthaft, ne? Aber Vorurteil der Woche, Deutsche machen doch immer Warntrenner aufs Kassenband, ne? Das ist doch so ein Ding.
Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, das macht jeder.
Und was so ich nicht verstehe.
Die türkische Hausfrau mit Kopftuch und so weiter, auch Trenner.
Ich möchte euch jetzt einen Gedanken mit auf den Weg geben, bevor wir fertig machen.
Ich habe noch eine Frage an euch.
Zieh durch, aber ich schwöre, diese Frage ist sehr wichtig oder dieser Gedanke ist sehr wichtig. Du packst diesen Warentrenner auf die Kasse und der Mensch hinter dir bedankt sich, als hättest du es für ihn gemacht. Bruder, ich mach den Warentrenner auf, damit ich deine Scheiße nicht bezahlen muss, Alter. True. Ja, nee, Nicken machen. Hier, so, das ist meins, das ist deins. Das wollen wir hier ganz klar Bescheid wissen.
Lasst ihr Leute eigentlich vor, wenn ihr so aufs Band legt und ihr habt richtig viel und der steht hinter euch mit Toastbrot.
Ja.
Ich lasse immer vor und denke mir, irgendwann mal wird mir dieses Universum das zurückgeben.
Und einer bezahlt und mit.
Nein. Nein. Und irgendwann mal habe ich nur diesen Kaffee und werde dann vorgelassen. Nie. Es passiert nie. Das ist wirklich ein dunkles Loch, dieses Universum. Ich gebe da all meine Energie rein und da kommt nichts zurück. Aber ich gebe nicht auf. Ich lasse es. Ich mache das trotzdem.
Du zahlst auch was ganz Großes, Einsteiger, glaube ich.
Ja, irgendwann mal kommt es zurück.
Zum Beispiel glückliche Beziehung, gesunde Kinder, ich weiß nicht, irgendwas.
Ein richtig erfolgreicher Podcast.
Danke.
Eigentlich, oder?
Voll.
Vielleicht ist das ja...
Zwei richtig erfolgreiche Podcasts.
Der Ausgleich für den...
Das ist natürlich geil. Ich muss sagen, im Clanland-Podcast fand ich meine Performance gut. In diesem Podcast fand ich meine Performance etwas...
Finde ich richtig gut.
Ich finde es viel angenehmer, wenn du nicht abliest. Ich finde Clanland.
Ich habe nie abgelesen.
Vor allem
ich rede
erste,
immer so.
Das habe ich dann hier auch gemerkt. Aber ich finde, das klingt immer krass, als ob du so das Skript vor dir hast und abliest. Aber in den ersten Folgen auf jeden Fall noch krasser als jetzt.
Also wir hatten
wo ich jetzt angekommen bin bei 7 und so, man kann schon.
Wie fandest du denn 6 und 7 eigentlich, also unsere Doppelfolge-Rap?
Ja, es wurde dann schon wieder sehr. Also ich fand bei diesem Debo-Interview zum Beispiel, der sagt ja sehr viele entkräftende Sachen, aber sagt dann auch wieder, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es schon auch so ist manchmal bei manchen und so. Und das ist dann wieder ja eigentlich, was dir jeder Typ sagen kann, der irgendwie Spiegel-TV-Doku mal geguckt hat, nämlich es muss ja auch die richtig Schlimmen irgendwo geben und die machen das bestimmt auch. Aber ich finde auf jeden Fall, was ihr da generell mit diesem Podcast macht, super krass, wie viel da aufgebrochen wird an so Begrifflichkeiten wie Großfamilie und dass nicht jeder Typ, der irgendwie einer von 12 Geschwistern oder von 40 Cousins ist, dass da nicht jeder Dreck am Stecken hat und nicht jeder irgendwie, ey, ich mache einen Anruf und dann ist dein Leben gefickt. So, ne, das ist wichtig auf jeden Fall, dass ihr das macht.
Ich finde aber auch trotzdem, dass wir dieses Geschäftsfeld mit Rap und Management ganz gut so dekonstruiert haben. Ja? Und ich glaube, eine Message, die ich wirklich relativ wichtig finde, ist, hey, wenn da nicht irgendwie eine gewisse Art von Professionalisierung stattfindet, sind die Leute auch schnell wieder weg vom Fenster.
Ja,
weißt du, und diese Labertypen im Musikgeschäft, die gibt's ja immer. Ich meine, wie viele junge Künstler haben Scheißverträge jetzt bei irgendwelchen Hans Wursten.
Aber wollten halt auf einen Schlag mal 30.000 Euro in der Hand haben.
Naja, oder was weiß ich, kriegen irgendwie dies und das versprochen. Also wie viele schmierige Popkünstler oder schmierige Popagenten, die irgendwie aufstrebende junge Sternchen irgendwie im Schlepptauben haben, waren früher auf der Popcom unterwegs. Und du dachtest nur so, ey, das ist doch auf 100 Meter sieht man, dass das ein Betrüger ist mit seinem Hawaii-Hemd und mit seinen zurückgegelten Haaren und so weiter. Der sieht doch sogar aus wie der Wikipedia-Eintrag von schmieriger Pop-Betrüger.
Ja.
So, gut, noch ein Song, komm.
Komm, ein Song draufpacken.
Spielen wir was von dir?
Ich will von, wir können was von mir spielen. Oder wir spielen einfach etwas von mir und Almani AOB, nämlich David gegen Goliath, seine aktuelle Single, die ich gemeinsam mit ihm gemacht habe. Und die ist ganz toll, die sollte man hören.
Packen wir auf die wundersame Playlist.
Kannst du Mauli fragen?
ich habe noch eine Frage an euch beide. Genau. Und zwar, ich kenne euch ja schon lange und ich weiß, ich kenne ja eure Höhenflüge und ich kenne eure Depressionen ein bisschen. Ich weiß, manchmal habt ihr künstlerische Durststrecken.
Ja.
Ja, so Schreibblockade. Ah, es geht nicht vorwärts. Was sind eure Bewältigungsstrategien?
Jiu-Jitsu, MMA. Also Sport zum einen, zum anderen habe ich mich ein bisschen lockerer gemacht. Davor war es wirklich immer so, fuck, ich kann es nicht mehr. Die Gabe wurde mir genommen, ich kann einfach nichts mehr. Und mittlerweile habe ich es so oft wieder zurückgeschafft und die Blockade war so oft wieder weg, dass es einfach klappt. Also dass das einfach geht, dass ich sage, ey, scheiß drauf, kommt schon, wird schon, alles gut. Jetzt zu erzwingen bringt nichts. Ich fahre auch oft einfach rum und gehe spazieren. Teilweise inspiriert dich ja irgendwie die Hupe eines Autos oder sowas. Bei mir voll, Alter. Wirklich. Einmal hat ein Wagen so merkwürdig gehupt, dass mir da die Idee von einem sehr geilen Beat gekommen ist.
Hey, als ich in New York war, dachte ich, klar, dass dieser New Yorker Sound so klingt, weil die Stadt klingt so.
Ja?
Ja, tja, aber du lach mal.
Rumpelig. Was hupen. Ich schreibe einfach immer irgendwas, was richtig egal ist dann. Also so irgendein Song, von dem ich weiß, ich werde ihn nie rausbringen.
Das ist auch voll wichtig, ne? So diese dummen Sachen auch runterzuschreiben, ja, damit sie nicht mehr im Kopf sind.
Und voll und auch sich selber dann so diese Bürde von, ey, es ist alles super wichtig und geil, was ich mache und ist immer, ich liefere immer jedes Mal krass ab. Sondern einfach mal irgendwas, was auch mit Ansage scheiße sein kann.
Also einfach so eine Fingerübung so quasi.
Ja,
voll.
So.
Ah. Voll.
Bisschen, ja. Bisschen, ja.
Sehr wichtig.
Okay, Leute, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten für diese Woche. Ich fühle mich super ausgeglichen jetzt. Vorher war ich echt angespannt. Jetzt das Wochenende doch mit offenen Armen steht bereit und wir müssen nur noch reinlaufen. Komm, los geht's.
Lucio 101 und Omar 101
von
mit
mir aus.
Traffic und Rap-Kreation heißt nicht mehr Rap-Kreation, sondern Rap-Car. Rap-K. Und Tag-Team.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.